Wer A sagt, muss auch B sagen. Und dieses Sprichwort basiert auf dem Münsteraner Fluss A. Die A war besonders im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit als dreckigster Fluss Deutschlands bekannt. Und deshalb hat man halt gesagt, wer die A sieht, muss auch Bäh, also Bäh im Sinne von angeekelt, sagen. Und daraus ist dann irgendwann, wer A sagt, muss auch B sagen, entstanden. Und dieses Sprichwort hat absolut nichts mit dem Thema von heute zu tun, aber ich wollte es gerne mit euch teilen. Das Thema heute ist Studieren im Ausland. Aber ich habe irgendwie schon lange keine Podcast-Folge mehr gemacht, was mich selbst voll nervt, weil ich liebe Podcast-Folgen aufnehmen und dann irgendwie mache ich es nie und ich denke immer nur drüber nach. In meinem Kopf sind eine Million Podcast-Ideen und ich habe hier auch bestimmt 80 Blätter liegen mit gescripteten Podcast-Folgen. Aber irgendwie schaffe ich es dann nie so ganz, mein Handy in die Hand zu nehmen und auf Aufnahme zu drücken. Es tut mir leid, aber heute hat es geklappt. Und genau, warum studieren im Ausland? Ja, weil ich das mache und ich erzähle immer irgendwas aus meinem Leben. Ich habe so ein bisschen Angst, dass die Folge so ein bisschen zu faktisch wird, weil das passiert halt voll oft, wenn ich so Folgen gescriptet habe, dann mag ich die am Ende nicht so, weil die dann so einen Sinn haben. Ich mag sinnvolle Sachen nicht. Nein, aber wenn ich halt einfach so drauf loslaber und nur so ein ganz grobes Thema im Kopf habe, ohne mir irgendwelche Notizen gemacht zu haben, ist halt viel natürlicher, ich finde mich viel lustiger. Ha. Nein, es ist einfach so mehr so ein Flow. Und wenn ich jetzt meine Notizen habe, dann bin ich immer so, halt, stopp, jetzt muss ich nochmal nachgucken, was jetzt hier noch kommt, was da noch kommt und so. Deswegen, und ich glaube, man sieht es auch so ein bisschen an den Hörerzahlen, dass die Folgen, in denen ich einfach drauf loslabere, auch wenn ich immer denke, das kann ich auch kein Mensch anhören, dass die einfach viel mehr Aufrufe haben, als die Folgen, die komplett durchgescriptet sind. Deswegen, jetzt hier nochmal eine gescriptete Folge, aber ich denke, es kommen in Zukunft dann auch wieder mal mehr ungescriptete, ja. Aber eh sau lustig, wegen meiner Hörerzahl, weil immer mal wieder so Leute fragen, ja, wie viele Hörer hast du eigentlich? Es ist unfassbar schwer zu sagen, weil diese Analysier-App, also die halt den Podcast analysiert, einfach nicht funktioniert. Zum Beispiel sagt sie, dass meine durchschnittliche Hörerzahl pro Folge 31 ist, aber meine Folge mit den wenigsten Aufrufen hat 33 Aufrufe. Also mein Durchschnitt ist unter der Folge mit den wenigsten Aufrufen. Meine Folge mit den meisten Aufrufen hat über 300 Aufrufe. Und, also ja, genau, wir haben das Spektrum zwischen 33 und über 300. Und ich würde mal sagen, dass so circa der Durchschnitt irgendwo bei so 80, 90 liegt. Weil, wenn ich, also, ich habe jetzt schon weit über 40 Folgen, wenn ich da so durchscrolle, dann sehe ich immer so 60, 100, 50, 80, also es ist halt so total durchgewürfelt. Und es ist halt sau lustig, dass mein Durchschnitt einfach weniger ist als meine Folge mit den wenigsten Hörern. Das ist wie wenn ich in der Schule die ganze Zeit Einser habe und eine 4 und dann ist mein Notendurchschnitt plötzlich 4 minus. Okay, mein Durchschnitt ist schlechter als meine schlechteste Note. Spannend. Und manchmal habe ich habe ich schon mal in einem Podcast erzählt, dass ich mehr Aufrufe insgesamt schon hatte, als wenn ich alle Aufrufe von den Folgen zusammenzähle. Also irgendwie ist es so, ja, du hast insgesamt 500 Aufrufe, also da hatte ich den Podcast auch ganz neu, und ich habe dann alle Aufrufe zusammengezählt und da kam ich aber irgendwie dann nur auf 400 und ich war so, hä, wie kann das sein, wenn ich von allen Folgen die Aufrufe zusammenzähle, komme ich auf 400, aber die App sagt, meine meisten Aufrufe waren 500, das passt irgendwie nicht so ganz. Naja, deswegen, also keine Ahnung, ich weiß nicht, was genau der Durchschnitt ist und ich weiß überhaupt schon wieder gar nicht, wie ich überhaupt auf den Durchschnitt von dem Podcast gekommen bin. Ich weiß überhaupt nicht, was ich damit jetzt auch sagen wollte. Ich wollte, glaube ich, einfach nur flexen, dass ich eine Folge habe mit circa oder über 300 Aufrufen. Ich glaube, das war der Flex und deswegen habe ich jetzt hier so 2 Minuten über den Durchschnitt meiner Folge gelabert. Ach du meine Güte. Okay, Thema Studieren im Ausland. Also, genau, ich studiere im Ausland seit 2 Monaten jetzt schon. Also, ich habe am 1. September angefangen. Also, ja, nicht ganz 2 Monate, aber fast. Und da wollte ich euch mal gerne ein bisschen darüber erzählen. Also, ich habe, wie jetzt so richtig wie so ein PowerPoint-Vortrag. Also, in meinem Vortrag geht es um folgende 3 Punkte. 1. Punkt, warum? 2. Punkt, welches Land? Und 3. Punkt, Brunnen. Ich habe übrigens Husten, das tut mir richtig leid, wenn man so alle paar Sekunden so ein richtig schlimmes Husten hört. Ich habe heute Nacht einfach 3 Stunden lang nicht geschlafen, weil ich nur gehustet habe. Es war nervig. Meine Mitbewohnerin wollten mich auch alle töten. Ah, ich habe eigentlich auch gar nicht erzählt, wo ich momentan wohne. Ich lebe in einer 4er-WG, also außer mir wohnen hier noch 3. Und es ist sehr, sehr cool, weil, also die haben alle als Muttersprache Französisch, aber sie kommen alle aus unterschiedlichen Ländern. Also eine kommt aus Frankreich und 2 eben nicht. Und deswegen, ich bin die Einzige, die halt nicht fließend Französisch, also ja, nicht Muttersprachlerniveau Französisch spricht. Aber wir haben trotzdem alle unterschiedliche Nationalitäten, was sehr cool ist.
Und wir sind eben, also drei Mädels und ein Junge, und wir verstehen uns alle voll gut. Ist halt ein bisschen dreckig, ne? Aber ist halt WG, ne? Kann man nichts machen. Und mir gefällt die WG an sich schon. Ja. Und mein Zimmer ist voll süß. Ist halt voll klein. Ich habe 8 Quadratmeter. Aber mein Zimmer ist süß. Ich habe so 3 Riesenfenster. Und ja, aber halt 8 Quadratmeter ist halt schon eng, vor allem, weil unsere gesamte Wohnung halt sehr, sehr, sehr klein ist. Also ich glaube, wir haben insgesamt 60 Quadratmeter zu viert. Und jedes Zimmer sollte eigentlich 10 Quadratmeter haben, aber wie gesagt, meins hat 8, dafür das von meiner Mitwohner zum Beispiel hat 12. Deswegen, also ja, sagen wir mal so circa jedes Zimmer 10 Quadratmeter. Und dann bleiben noch 20 Quadratmeter für Bad, Eingangsbereich und Küche. Also ein bisschen schnuckelig. Und deswegen kann man halt auch seine Lebensmittelvorräte zum Beispiel nicht in die Küche packen oder seine Badsachen ins Bad. Und deswegen sind halt in meinen 8 Quadratmetern auch noch meine ganzen Essensvorräte und meine ganzen Badsachen. Und logischerweise auch alle meine Jacken und Winter- und Sommerklamotten, weil wir haben halt auch keinen Platz für Jacken oder so. In meiner ersten WG hatten wir so einen kleinen Jackenschrank im Eingangsbereich. Das war sehr, sehr praktisch, weil Jacken nehmen so unfassbar viel Platz weg für eigentlich so gar nichts. Es ist nur so eine Jacke und es braucht einfach so viel Platz. Ja, aber ich habe dadurch gelernt, wirklich auf minimalsten Raum möglichst viel zu quetschen. Also ich habe unter meinem Bett habe ich so riesen Kisten mit so halt meinen ganzen Essensvorräten. An meinem Schrank habe ich an beiden Seiten noch so, oh, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Das sind so Dinger, die hängt man eigentlich über die Tür und dann kann man da so Jacken dranhängen. Und die habe ich eben halt auf beiden Seiten von meinem Schrank noch gehängt, um da noch alles möglich dran zu hängen. Und also wirklich, es ist wirklich jeder Millimeter dieses Zimmers ausgenutzt. Genau. Ja, aber da komme ich dann vielleicht auch nochmal mehr zum Thema Wohnen, weil das ja mein dritter Punkt ist. So, genau. Wieso studiere ich eigentlich im Ausland? Also genau. Erster Punkt, warum? Also für mich war es halt so ein Punkt, ich habe ja über 17 Jahre in Deutschland gelebt. Also ich bin ja mit 17 Jahren und 10 Monaten, ja, also nach Frankreich gezogen. Also ja, so ein bisschen vor meinem 18. Geburtstag bin ich nach Frankreich gezogen. Und ja, genau, also für mich war es halt so, ja, okay, ich habe lange genug in Deutschland gelebt, Deutschland ist cool so, kein Stress mit Deutschland, aber freue mich halt mal so auf was Neues. Also schon immer, seit ich mich erinnern kann, was ich nach dem Abi, also seit ich überhaupt mal drüber nachgedacht habe, was ich nach dem Abi machen will, was immer, ich will ins Ausland. Und genau, ich bin halt jetzt über viele Umwege dann halt hier gelandet. Und für mich war es halt auf jeden Fall einfach mal so diese neue Erfahrung halt. Aber für ein Studium ist es halt vor allem, also klar, für mich wollte ich halt weiterhin im Ausland bleiben. Ich wollte halt ja weiterhin so diese Auslandserfahrung, weil es mir halt echt Spaß macht. Und hatte jetzt irgendwie nicht so Lust, wieder in Deutschland zu studieren. Oder was heißt wieder? Ich habe ja noch nie in Deutschland studiert, aber halt wieder nach Deutschland zu ziehen. Ich wollte halt unbedingt im Ausland bleiben. War mir auch echt egal, in welchem Land. Ich habe mich wirklich studiummäßig habe ich mich wirklich komplett innerhalb Europas umgeschaut. Ist halt voll der Zufall, dass ich jetzt halt in Lille studiere, wo ich ja das Jahr davor schon gewohnt habe. Ich habe mich überall in Frankreich beworben. Ich habe sogar angefangen, mich in Belgien und Niederlanden zu bewerben. Habe auch in Spanien rumgeguckt und so. Und in Österreich. Und es ist einfach voll der Zufall, dass ich wirklich in Frankreich geblieben bin. Erstmal, das war überhaupt nicht der Plan. Und dass ich dann vor allem auch noch in Lille geblieben bin. Ist auch sehr lustig, weil ich habe mich nur ein einziges Mal in Lille beworben und weil man kann in Frankreich nur, hab's vergessen, ich glaube 14 Bewerbungen machen. Nee, ich konnte nur 10 Bewerbungen machen, genau. Und genau von den 10 habe ich mich eben nur ein einziges Mal in Lille beworben und ansonsten überall in Frankreich verteilt. Und genau, ist halt voll der lustige Zufall, dass ich jetzt einfach in Lille geblieben bin und in Frankreich geblieben bin. Ja, also für mich war es halt dann auch so ein Sprachding einfach, dass ich halt ja jetzt schon ein Jahr lang eigentlich nichts anderes gemacht habe, als Französisch zu üben. Ich hatte ja fast 7 Stunden pro Woche Sprachschule, dann habe ich in der Familie gelebt und so weiter. Habe jetzt ein Jahr lang wirklich dann halt die Sprache gelernt, weil als ich hier angekommen bin, ich habe zwar offiziell mein B1 gehabt, aber ich hatte ja 2 Jahre lang gar keinen Französischunterricht mehr und gar nichts mehr mit Französisch zu tun gehabt. Deswegen, weil man mich am Anfang gefragt hat, aus welchem Land ich komme, habe ich das nicht mal verstanden. So viel zu meinen exzellenten Französischkenntnissen, als ich hergezogen bin. Deswegen hat es jetzt eine lange Zeit halt die Sprache gescheit zu lernen. Natürlich gibt es immer noch kleine Probleme, aber ich studiere jetzt auch auf Französisch. Also es geht schon so. Ich spreche jetzt, also ich verstehe jetzt zumindest, wenn mich jemand fragt, wo ich herkomme, kann ich jetzt da ganz gut drauf antworten. Deswegen, das war halt irgendwie ein Punkt für mich, dadurch, dass ich jetzt die Sprache ja halt gelernt habe, so wäre ja voll schade, jetzt wieder nach Deutschland zu ziehen und es halt wieder so komplett halt zu vergessen. Und deswegen fand ich, ja cool, kann ich ja hier also noch weiterlernen. Dann halt auch die Kultur, gut, ja, jetzt Frankreich ist die Kultur jetzt so viel anders als in Deutschland, aber ja, also halt einfach nur so dieses Auslandsleben, also mein erster Punkt, warum, ist Sprache, dann Kultur, Auslandsleben und dann Vorteile Job, um jetzt hier mal meine PowerPoint vorzulesen, genau, Sprache habe ich schon gesagt, vor allem, weil man die Sprache ja dann auch noch weiter lernt. Genau, Kultur halt und Auslandsleben, ja, habe ich ja jetzt schon erklärt, und Vorteile im Job, ja, halt wirklich, also wenn man halt mehrere Sprachen
ein okayes Niveau hat. Also ich habe jetzt ja auch Französisch meine B2-Prüfung abgelegt und ich will jetzt sowohl in Englisch als auch Französisch dann mein C1 machen. Ich denke, Französisch könnte ich mein C1 jetzt schon machen, aber es ist halt sauteuer und ich brauche es halt nicht. Also ich brauche es gerade nirgends, um mich irgendwo damit zu bewerben. Ich muss es halt auf jeden Fall irgendwann machen, wenn es dann halt so in Richtung Arbeiten geht, dass ich halt wirklich vorlegen kann, so ja, also ich habe nicht nur in Frankreich auch Französisch studiert, sondern ich habe auch hier mein C1-Diplom und Englisch muss ich tatsächlich mein C1-Diplom machen, weil ich das für ein Praktikum brauche. Aber das mache ich dann im zweiten Semester, weil es auch voll teuer und ich habe halt keine Lust, da durchzufallen. Und deswegen dachte ich mir, so das erste Semester nutze ich jetzt nochmal, um gut Englisch, also mein Englisch nochmal echt zu verbessern. Und dann halt im zweiten Semester mein C1 abzulegen. Hoffentlich. Mal gucken, ob der Plan so aufgeht. Genau, und das bringt halt echt Vorteile im Job eigentlich, wenn man dann halt so, also wenn ich jetzt so sagen kann, ja, Deutsch muttersprachlich, Französisch und Englisch C1. Und ich lerne jetzt auch gerade noch Türkisch. Mein Ziel wäre, wenn ich fertig bin mit dem Studium, halt Türkisch B2 zu haben. Aber mal gucken. Genau, das bringt halt schon Vorteile. Auch so, dass man halt Auslandserfahrung hat. Also man kann halt dann sagen, ja, also ich habe halt wirklich lange im Ausland gelebt. Also wenn ich fertig bin mit meinem Bachelor, habe ich ja 4 Jahre in Frankreich gelebt. Wenn ich in 3 Jahren meinen Bachelor schaffe, kann auch mal sein, dass man mal nochmal so ein Semesterchen wiederholt oder so. Wenn ich nach dem Master mache, mal weiß ich ja noch nicht, wo ich den mache, aber kann ja sein, dass ich den auch noch im Ausland mache, dann hätte ich so dann schon 6 Jahre oder mehr Auslandserfahrung. Und es kann halt für einen Job schon echt ein Vorteil sein, gerade weil ich ja internationale Beziehungen studiere, fand ich das halt für mich sehr, sehr logisch, wenn ich halt internationale Beziehungen studiere, dass ich das halt im Ausland mache, um halt so eine internationale, ja, den internationalen Aspekt reinzubekommen. Weil, klar kann ich auch internationale Beziehungen in Deutschland studieren, aber ich finde, wenn ich jetzt eh schon in Frankreich bin und was mit international, also in dem Bereich international machen möchte, dann ist es ja, bringt es ja schon was, in Frankreich zu studieren. Genau. Ja, ich kann vielleicht mal erzählen, was überhaupt ich studiere. Also ich studiere internationale Beziehungen mit angewandten Fremdsprachen. Das heißt, ich lerne übersetzen, also sowohl Englisch-Französisch als Französisch-Deutsch. Habe halt aber Sprachunterricht, also gerade für Englisch, dann halt auch Türkisch. Und dann habe ich halt natürlich internationale Beziehungen, heißt Jura, Politik und Wirtschaftsvorlesungen. Und die sind auf unterschiedlichen Sprachen. Also ich habe, also dadurch, dass ich hier angewandte Fremdsprachen habe, auch noch Geschichte, amerikanische, britische und deutsche Geschichte. Und die sind jeweils halt also auf den Sprachen, also deutsche Geschichte auf Deutsch, britische und amerikanische auf Englisch. Und also Wirtschaft ist jetzt auf Französisch, Jura im zweiten Semester ist auch auf Französisch, aber voll viele Politiksachen sind auf Englisch, also Einführung in internationale Organisation ist auf Englisch. Was noch auf Englisch? Ja, fällt mir gerade nicht mehr ein. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Fächer auf Englisch. Ich habe gar nicht so viele Fächer auf Englisch. Also genau, britische und amerikanische Geschichte sind auf Englisch. Organisation in internationale... Einführung in internationale Organisation ist auf Englisch. Was ist denn noch auf Englisch? Kann es sein, dass es sogar schon war, dass ich nur die 3 auf Englisch habe? Nein, ich glaube, ich habe noch irgendwo auf Englisch, aber mir fällt gerade nicht mehr ein. Naja, auf jeden Fall, das studiere ich und es macht mir auch echt Spaß. Nur Französisch-Englisch-Übersetzung, es ist so schwer, weil ich kann ja weder Englisch noch Französisch fließend. Deswegen ist es sehr spannend. Ich musste jetzt über 350 Vokabeln auswendig lernen. Aber logischerweise ist die englische Vokabelübersetzung auf Französisch. Und selbst wenn ich die englische Vokabel auf Deutsch wusste, musste ich ja erstmal das französische Wort lernen. Oder manchmal kannte ich halt weder die englische noch die französische und dann, weil das halt zu viele Wörter waren, um bei jedem noch das Deutsche mitzulernen, habe ich einfach nur gelernt, also das französische Wort, was das auf Englisch heißt. Aber ich habe keine Ahnung, was auf Deutsch heißt. Und dann, also habe ich quasi nur die Reihenfolge von Buchstaben, ergibt eine andere Reihenfolge von Buchstaben quasi so auswendig gelernt. Also ja, diese ganzen englisch-französischen Sachen, die sind dann schon schwierig, weil ich halt ja eben weder Englisch noch Französisch lesen spreche. Und ich musste zum Beispiel letztens einen französischen Text auf Englisch übersetzen. Und der französische Text, der war wirklich schwierig. Das ging immer so politische Beziehungen und das war wirklich schwierig. Und ich habe irgendwie pro Satz locker 2 Wörter gehabt, die ich nicht kannte. Und es ist dann schwierig, das zu übersetzen, wenn du halt so viele Wörter hast, die du nicht kennst. Weil es halt wirklich sehr, sehr fachspezifische Wörter waren. Aber genau, die lerne ich ja jetzt alle. Und deswegen, klar, für mich ist es dann schon nochmal ein bisschen mehr Arbeit als vielleicht für manche andere, weil ich ja dadurch halt, dass halt ich die französischen Vokabeln erstmal lernen muss, ein bisschen mehr Arbeit habe. Aber mir macht es auf jeden Fall Spaß und ich liebe mein Studium, muss ich wirklich sagen, mir macht es echt mega Spaß. Und ich habe bis jetzt zum Glück auch echt gute Noten, da hatte ich nämlich so Angst, dass ich es halt irgendwie gar nicht hinhaue. Also, dass es halt nicht so klappt mit dem, Französisch und so. Aber doch, es klappt echt gut, ich komme ganz gut mit so.
Ja, Freunde, das Thema haben wir, er begleitet mich halt schon seit einer Weile. Das ist schon schwierig, weil ich weiß nicht, in der Uni sind die so ein bisschen. Es gibt voll nette Leute. Und ich hatte auch so ein paar komische Situationen, wo so Leute, ich habe so mit jemandem Französisch geredet und dann ist jemand an mir vorbeigelaufen, den ich gar nicht kannte. Und dann bleibt die Person so stehen und meint so, auf Englisch, you don't speak French. Und ich war so, ich habe mich gerade mit der Person gegenüber von mir auf Französisch unterhalten und hä? So, was ist das für eine Aktion, einfach so an mir vorbeizulaufen, stehen zu bleiben und einfach so, you don't speak French, okay. Ich spreche kein Französisch, ist fein. Und dann nicht so, auf Französisch, dann so, ja, doch, ich spreche Französisch. Und die so, no, und geht so weiter. Und ich war so, okay. Und ja, also ich habe halt echt so richtig coole Situationen. Zum Beispiel auch am ersten Unitag habe ich die ganze Zeit eine Information gesucht, also wann wir unseren Stundenplan kriegen. Und ich habe es einfach nirgends gefunden. Und ich war mir auch richtig sicher, dass es auch einfach noch nicht gesagt wurde. Aber ich hatte halt Angst, dass ich es halt einfach nicht verstanden habe. Und frag so richtig höflich das Mädchen neben mir, Entschuldigung, wurde zufällig schon gesagt, wenn der Stundenplan halt vorgelesen wird, weil ich hab's halt nicht mitbekommen. Und dann guckt die mich so an und die so, kannst du kein Französisch? Verstehst du nicht, was wir sagen? Und ich so, ja doch, aber also wurde der Stundenplan schon gegeben oder nicht? Weil ich hab, also vielleicht habe ich es einfach nicht mitgekriegt. Und die so, nee, der wurde noch nicht gegeben, aber reden wir zu schnell? Verstehst du überhaupt, wenn wir reden? Und ich war so, ich spreche doch mit dir Französisch. Hä? Ich antworte doch auf deine Fragen so. Und hä? Also, keine Ahnung. Das war voll oft so komisch. Und es wird sich auch oft über meinen Akzent lustig gemacht. Ich meine, es ist ja normal, dass man einen Akzent hat. Ich gebe mir echt Mühe so, weil ich finde es nervig, Akzent zu haben. Aber komme halt nicht drum rum. Und da wird sich schon echt oft lustig drüber gemacht. Und was auch voll schwierig ist, wenn ich irgendwas sage und alle fangen an zu lachen. Und ich habe nichts Lustiges gesagt. Ich habe so gesagt wie, oh, morgen haben wir die Arbeit voll anstrengend. Und alle lachen so. Und ich so, wieso lacht ihr? Und dann so, ach, alles gut, alles gut. Und dann weiß ich halt nie, habe ich irgendwas falsch gesagt? Weil manche Wörter sind halt sehr, sehr eng aneinander. Und dann betont man es aus Versehen ganz bisschen falsch. Und es ist direkt ein anderes Wort. Und deswegen war ich so, habe ich irgendein falsches Wort gesagt? Oder lachen sich jetzt wieder alle wegen meinem Akzent kaputt? Oder so, was ist das Problem so? Und ich denke, das ist was, womit man einfach leben muss, wenn man halt eben im Ausland lebt und das nicht die Muttersprache ist. Also wir haben ja ganz viele, die nicht in Frankreich geboren sind und jetzt das erste Mal in Frankreich leben, aber deren Muttersprache eben Französisch ist. Und für die ist das ja dann schon nochmal anders, weil natürlich sind die auch in einem fremden Land und die sind auch Ausländer und alles klar so, aber es ist wenigstens ihre Muttersprache. Sie verstehen alles komplett problemlos, sie sprechen die Sprache problemlos, akzentfrei und so, und das ist dann schon nochmal anders. Und deswegen denke ich einfach, dass man das ein bisschen, ja, das halt ein bisschen normal ist, wenn man halt die Sprache nicht perfekt spricht, dass da mal ein bisschen komische Situationen stehen. Aber ich finde, also ich ja, bin voll froh mit meiner Entscheidung, im Ausland zu studieren. Wo ist auch nicht. Und würde es auf jeden Fall jederzeit wieder machen. Und ich mache auf jeden Fall jetzt erstmal meinen Bachelor im Ausland fertig, soweit es klappt. Also ich habe ja auch ein bisschen aufgehört, irgendwie so zu planen, weil es kommt ja eh mal alles anders, als ich denke. Deswegen, ich studiere jetzt einfach mal vor mich hin und dann schaue ich einfach mal, was dabei so rumkommt. Genau, und ich habe so ein paar Infos rausgesucht, in welchen Ländern man überhaupt studieren kann. Also, es ist natürlich schon mal ein Riesenvorteil, wenn man sich entscheidet, dass man in der EU studieren möchte, weil man halt schon mal diese ganzen Visa-Kram nicht hat, ne? Also weil alles nicht EU, das ist halt mit Visa und so weiter, das ist halt schon nervig. Geht aber auch, also ich kenne auch echt einige, die halt hier eben studieren und nicht EU-Nationalitäten haben. Das geht auch, es ist halt nur umständlicher. Und deswegen kann ich auch gar nicht so viel über Nicht-EU sagen, weil das für mich ja vornherein klar war, als ich es nicht möchte. Weil es halt, also da ich ja meinen Pony habe, kann ich ja nicht so weit weg, weil der muss ja immer mit und der kann halt keine Flugreisen machen. Also man kann schon mit Ponys fliegen, aber ich möchte es nicht. Genau deswegen, also Flugreisen fallen halt schon mal weg. Also muss alles mit dem Auto erreichbar sein und halt auch unter 12 Stunden. Also 12 Stunden ist wirklich so mein absolutes Maximum, was ich mit ihm fahre. Außer es ist jetzt wirklich, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwann mal mein Bachelor, Master, was auch immer fertig bin und ich habe jetzt wirklich den besten Job der Welt und das ist halt zu weit weg, dann kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass wir dann halt mal länger fahren und dafür halt dann aber mit vielen Pausen, also halt, dass wir auch dann wirklich mal Tage irgendwo übernachten oder so. Aber jetzt halt eben fürs Studium nicht. Das war mir jetzt schon wichtig, dass es hier im Umkreis bleibt. Deswegen war für mich klar halt EU. Außer eben Großbritannien, weil es ist ja nicht weit weg. Also von mir aus ist es sogar nur eine Stunde mit dem Auto, also von Lille. Nee, eine Stunde mit dem Zug. Ja, eine Stunde mit dem Zug von Lille bis Großbritannien. Aber das ist halt nicht EU. Dadurch, und wenn man halt eben in einem Nicht-EU-Land studieren möchte, muss man das halt eben bezahlen. Und in Großbritannien sind das circa 50.000 pro Jahr. Also wenn man das bezahlen kann, dann kann man sicherlich auch gut in Großbritannien studieren. Ist sicherlich sehr, sehr cool. Aber ich fand jetzt 50.000 pro Jahr für ein Bachelorstudium dann doch etwas viel. Und deswegen, genau. Und also auch wirklich in einem Nicht-EU-Land mit einem Pony ist auch wirklich nervig. Also ich hatte das schon versucht, als Au-pair in Großbritannien zu arbeiten. Und deswegen hatte ich mich dann da informiert, wie das dann mit Fähre und den ganzen Papieren und Visa und bla 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 ist. Und es ist wirklich so nervig. Und deswegen habe ich auch gesagt, ja gut, dann halt nicht. Und in Frankreich, wenn man an einer öffentlichen Uni ist, belaufen sich die Semesterbeiträge auf 100... Nee. Ha, weiß ich jetzt gar nicht. Ist es der Semesterbeitrag 180 Euro? Oder der Jahresbeitrag? Oder die Anmeldegebühr? Ich glaube, das ist die Anmeldegebühr. Ich glaube, man bezahlt einmal 180 Euro für den Bachelor und dann ist gut. Und für den Master sind es 230 Euro. Ja, genau. Das ist einmal die Anmeldegebühr, wenn ich jetzt nicht komplett dumm bin. Und dann braucht man nochmal ein zusätzliches Papier, das man halt Student in Frankreich ist. Das kostet 100. Also ist man bei 280. Einmal Anmeldegebühr für den Bachelor. Also, genau, wenn man an der öffentlichen Uni ist. Und in Belgien kann man auch studieren. Da muss man aber erst dein Abi anerkennen lassen und das kostet 200 Euro. Also du musst dein Abi halt dann nach Belgien schicken und dann sagen die so, ja okay, geben die quasi das belgische Äquivalent dazu und das kostet halt einmal 200 Euro und danach kann man in Belgien studieren. Und in Belgien gibt es auch, ist es ähnlich wie in Frankreich vom Preis her, also auch diese einmal, also die Anmeldegebühr und dann ist gut. Es gibt aber auch Privatunis und gut, es gibt nicht immer Privatunis, aber genau, also in Belgien gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, aber ich habe kein gutes Programm für mich in Belgien gefunden, deswegen, ja, aber Belgien hat auf jeden Fall auch viele Möglichkeiten, kann man eben auf Französisch und Englisch studieren oder Niederländisch, wenn man das kann. Luxemburg kann man auch gut studieren, aber da das Land halt sehr klein ist, gibt es ja jetzt nicht tausende von Studiengängen, gibt halt nicht, also, ja, ich habe zum Beispiel da keinen Studiengang gefunden, der irgendwie zu mir gepasst hätte, weswegen ich mich dann da nicht weiter informiert habe, wie das preislich ist oder so, aber Luxemburg ist halt sprachlich schon mal ganz gut, ne? Soweit ich weiß, gibt es da sogar nämlich auch deutsche Studiengänge. Und in den Niederlanden gibt es auch echt viele coole englische Studiengänge. Und ich kenne auch Leute, die da studieren. Und so was sich auf meine Recherchen läuft und auch auf dem, was eben die Leute, die ich kenne, die da studieren, sagen, sind die Kosten für ein Studiumsjahr circa 2000 Euro, also die Unikosten. Genau, da gibt es halt eben viel auf Englisch. Österreich ist halt schon mal auch Ausland, ist nicht Deutschland, aber... ja, preislich hält sich das ähnlich wie Deutschland und genau, man kann halt auf Deutsch studieren, aber man kann auch auf Englisch in Österreich studieren, aber das ist dann oft dann auch wieder privat, muss man ein bisschen gucken. In Spanien kann man an sich auch studieren, aber ich habe wirklich lange recherchiert und alles, was ich mit Englisch finde, ist halt dann eben privat und ist halt dann eben wieder sauteuer, deswegen... ja, also Spanisch studieren, wenn man halt fließend Spanisch kann oder gut genug Spanisch, um auf der Sprache zu studieren. Sicher auch cool, aber ja, hab da eben nichts gefunden. Aber wie findet man überhaupt Studiengänge und wie kann man überhaupt recherchieren? Also, es gibt den DAAD, D-A-A-D, Deutscher Akademischer Austauschdienst. Da kann man vorbeischauen, die haben echt sau viele Infos. Ansonsten kann man auch bei der Bundesagentur für Arbeit unter Zentrale Auslandsfachvermittlung schauen. Die haben auch nochmal viel. Dann für Frankreich jetzt spezifisch kann ich Campus France sehr, sehr empfehlen. Die haben wirklich zu allem über das Studium in Frankreich wirklich Infos und alles. Also da findet man wirklich alles. Die beraten einen auch mit Versicherung und so weiter. Also da Campus France wirklich cool. Ich habe da auch ein paar Mal mit denen telefoniert und E-Mails hin und her geschrieben. Die haben mir aber wirklich geholfen. Also Campus France ist cool. www.studieren-weltweit.de ist auch nicht schlecht, da kriegt man auch echt viele Infos. Und genau, auf den Seiten kann man sich halt echt schon mal gut informieren. Und wenn man sich jetzt aber zum Beispiel, wie ich jetzt für Frankreich entschieden hatte, also beziehungsweise, ne, ich habe halt überall rumgeschaut und das hat da überall wegen verschiedenen Sachen nicht top gepasst, deswegen ich mich dann schlussendlich jetzt erstmal nur in Frankreich beworben hatte, also die Bewerbungs-, also in Frankreich fängt es ab Dezember an. Ab Dezember kann man sich alle Studiengänge anschauen. Die sind nämlich dann auf Parcoursup. auf Parcoursup. P-A-R-C-U-P. Ich buchstabiere auf Französisch. P-A-R-C-O-U-R-S-U-P. Parcoursup. Und ab Dezember sind da alle Studiengänge, die es halt eben gibt, in Frankreich gibt, drauf. Dann kann man eben gucken. Also ein bisschen Januar rumgucken. Und dann, also jetzt dieses Jahr war es so, man hatte, glaube ich, bis zum 8. April kann es sein. Ja, bis zum 8. April Zeit, sich zu bewerben. Und bis Ende März musste man das schon, ja genau, bis zum
bis Ende März, ich glaube irgendwie bis zum 30. März oder so, musste man schon mal seine erste Bewerbung halt online haben und abgeben. Und dann bis zum 8. April hatte man dann noch Zeit, seine Studiengänge zu variieren und so weiter. Genau, also am 8. April war dann Schluss. Und am 2. Juni hat man dann seine Bestätigungen bekommen. Das ist halt alles online. Und wenn man halt dann irgendwo nicht genommen wird, wird man halt erstmal auf eine Warteliste geschoben. Und dann kriegt man halt angezeigt, wo du halt direkt genommen wirst, wo du auf der Warteliste bist, wo du komplett abgelehnt wurdest. Manchmal bist du auf der Warteliste mit bestimmten Bedingungen. Zum Beispiel bist du auf der Warteliste, aber nur, wenn du bereit bist, noch einen Methodologiekurs plus dazu zu machen oder sowas. Genau, und das hast du halt dann alles online. Deswegen, also ich habe alles über Pacosyp gemacht. Manchmal kann man sich auch bei den Unis direkt bewerben. Für Kunstschulen ist es nochmal komplett anders. Die haben ganz anderes. Also, kommt drauf an, aber es gibt für Grundschulen dann auch nochmal andere Bewerbungsvorgänge. Und für die Grand École, also für diese ganzen Elite-Unis, ist das dann auch nochmal anders. Bei denen muss man sich dann auch direkt bewerben, meistens. Und das geht dann auch nicht übers Portal. Aber sagen wir mal so, für normale, privat- und öffentliche Unis geht das alles über Pacosyp. Und da hat man eben alle Studiengänge auf einen Blick. Das ist halt schon echt cool. Kann dann auch da direkt dann halt das Programm durchlesen und er hat dann auch mal die Links auf die Webseiten und so und kriegt dann auch Studiengänge, die so ähnlich sind, angezeigt und wie viele Leute sich drauf beworben haben und wie viele genommen wurden und so. Also schon ganz interessant. Und genau, darüber habe ich eben, hier habe ich eben halt die Studiengänge, auf die ich mich beworben hatte, gefunden. Und tatsächlich jetzt hier, dass ich in Lille bin, das war auch voll der Zufall. Da war nämlich am 5. März war da Tag auf der Tür. Und dann meinte ich zu so einer Freundin, also zu einer Freundin, die auch gerne im Ausland studieren wollte, so, ach komm, lass einfach mal spontan hingehen, so. Lass einfach mal gucken und ja, wir schauen einfach mal. Und hätte halt nie gedacht, dass mit der Uni überhaupt irgendwas wird, weil die halt aus verschiedenen Kriterien eigentlich gar nicht zu mir gepasst hat. Und ich irgendwie sagte, nie. Das wird sowieso nichts mit der Uni, aber einfach mal schauen, einfach mal informieren, dass man halt mal da war und halt jede Chance, sich zu informieren und irgendwie, ja, halt sein Studienvorhaben voranzutreiben, halt zu machen, weil, also ich muss sagen, für mich war es schon echt sau anstrengend, diese ganzen Bewerbungssachen zu machen, alles auf Französisch, da sind so viele Fachwörter, die man halt teilweise nicht versteht. Ich finde ja auf Deutsch so, ich habe mich auch in Deutschland noch nie an der Uni beworben, aber so Bewerbungsprozeduren sind auf Deutsch ja schon nervig. Und auf Französisch, puh, war schon interessant. Und man, also Pacosyp ist ein sehr neues System. Das gibt es erst seit 2 Jahren jetzt, 1 oder 2 Jahren. Und ich habe dann zum Beispiel meine Au-pair-Familie voll oft um Hilfe gebeten. Und sie kannten das System halt logischerweise auch nicht. Und die waren dann auch voll oft so, warte, also wir können fließend Französisch. Aber die Fragestellung verstehen wir jetzt auch nicht, was du da jetzt angeben musst und so. Also es war auch selbst für Franzosen schwierig. Genau, deswegen habe ich ja gesagt, so, ja, okay, gut, ist alles eh schon so anstrengend, jetzt gehe ich halt da mal hin, Tag auf der Tür, bin ich mal vor Ort, guck mal, was es so gibt und vielleicht, kann ich mich da irgendwie inspirieren. Und dann lustigerweise gab es da halt eben genau diesen Studiengang in internationaler Beziehung mit angewandten Fremdsprachen und es hat einfach so gut zu mir gepasst. Und aber wie gesagt, es gab halt viele Gründe, dass die Uni halt nicht gepasst hat und so. Da habe ich ja gesagt, ja gut, mit der Uni, nee, das wird nichts, aber habe ich schon einen Studiengang. Und dann habe ich halt nach dem Studiengang so in Frankreich weitergesucht und den gibt es aber halt eben nur 2 oder 3 Mal in ganz Frankreich. Und genau, ich habe mich dann auch eben nur an der Uni für den Studiengang beworben, an den anderen beiden gar nicht, weil das noch weniger gepasst hätte. Und ja, das war jetzt jedenfalls der Zufall, dass ich dann als halt genommen, also direkt genommen wurde und dann halt jetzt hier in Lille bleibe. Aber genau so, wenn es so Tag auf den Tür Angebote gibt, die gibt es auch ganz, ganz oft online. Also dann so zwischen Januar und März kann man halt immer mal so gucken, da gibt es immer ganz viele. Genau, aber ja, also wenn man halt jetzt schon sehr, sehr gutes Französischniveau hat, also ich habe mein B2-Diplom im Mai abgelegt und die Bewerbungen waren ja bis April, also ich hatte B2 Mitte bis B2 Ende für das ganze Prozedere und es war okay, aber ohne Hilfe hätte ich es nicht gepackt. Also ich war zum Glück nachher in der Sprachschule, die mir halt ein bisschen geholfen haben, die Familie hat mir geholfen und ich hatte zum Glück ganz viele Leute, die mich dann mal wieder unterstützt haben. Und dadurch hat es dann ganz gut geklappt. Also wenn man es jetzt wirklich komplett, komplett alleine macht und nur wirklich gar niemanden hat, der mal eben mal eine Frage sich anschauen kann oder so, sollte man schon ein gutes B2-Niveau haben, weil sonst wird es ein bisschen interessant. Und aber ich muss auch sagen, mit den Sprachniveaus, man muss sich jetzt auch nicht so stressen, weil, also kommt natürlich darauf an, auf welche Uni man ist und was man auch studiert. Aber jetzt bei mir zum Beispiel, es geht voll. Ne? Ich habe einen Prof, der redet halt wirklich wie so ein Jugendlicher. Bei dem verstehe ich alles auf Französisch, das ist wirklich gar kein Problem. Und dann habe ich aber einen Prof, der ist schon echt sehr, sehr, sehr alt. Der ist 75, 76. Er hat es gesagt, ich habe es vergessen, ob 75 oder 76. Und erstmal redet er super leise und dann benutzt er Wörter. Ich frage manchmal meine Sitznachbarin und die ist so, ja, keine Ahnung, das Wort hat sie auch noch nie gehört. Deswegen, also, es ist super schwer zu sagen, ja, B2 reicht vollkommen zum Studieren oder B2 reicht gar nicht, weil es kommt halt echt drauf an, was du studieren willst, was du für Profs hast, wo du studierst. Es hängt von so vielen Faktoren ab. Deswegen, also, ja, aber ich denke, fürs Bewerbungsprozedere, wenn du jemanden hast, der so ein bisschen hilft, ist so Mitte B2 echt voll okay. Vielleicht sogar ein bisschen drunter auch schon. Gibt ja auch immer noch Google-Übersetzer. Genau. Ja, also das so ein bisschen, wie ich überhaupt ja zum Studiengang gekommen bin. Ja, und was ja ganz cool ist, in Frankreich macht man ja immer seine L1, 2 und 3. Das heißt, man macht das erste Bachelorjahr, zweite Bachelorjahr, dritte Bachelorjahr. Und man kann eigentlich auch immer wechseln. Also wenn es, also den Studiengang gibt es, wie gesagt, noch zweimal in Frankreich. Und ich könnte jetzt, wenn an der anderen Uni noch genug Platz ist, halt zum Beispiel sagen, so, ich habe jetzt die L1 in Lille gemacht, die L2 würde ich dann gerne in Rennes machen und die L3 dann eben in Paris. Dann geht es halt auch und das ist eigentlich schon cool. Also dass man halt so, ja, eben jedes Bachelor an einer anderen Uni machen kann. Das ist eigentlich echt ganz cool. Ja, Thema Wohnen im Ausland. Es gibt 4 Optionen. Es gibt die Studentenresidenzen. Ich bin da nicht ganz objektiv, muss ich sagen, weil ich bin kein Fan von diesen Studentenresidenzen. Weil die sind preislich exakt, also es kommt natürlich immer darauf an, in was für einer WG man wohnt. Aber jetzt zum Beispiel mit meiner WG, meine WG kostet wirklich 1:1 genauso viel wie Studenten, also Studentenresidenz, Studentenwohnheim. Aber beim Studentenwohnheim habe ich keine Waschmaschine, muss also jedes Mal noch zum Waschsalon rennen. Und da kostet eine Waschfuhre zwischen 3,50 und 5 Euro, je nachdem, welcher Waschsalon, welches Programm und so weiter. Und ich muss ja mindestens 1 bis 2 Mal die Woche waschen, weil, ja, ich meine, ich habe halt 4 Wäsche. Also ich bin sehr pingelig, ich wasche allein zum Beispiel meine Bettwäsche alle 2 Wochen. Plus, ich habe ja ein Pferd, das heißt meine ganzen Reitklamotten. Ja, und ich wasche auch meine Jacken immer oft und alles. Also deswegen, ich wasche mindestens 1 bis 2 Mal die Woche. Und das heißt, ich hätte 1 bis 2 Mal die Woche 3,50 bis 5 Euro nochmal an Waschkosten zusätzlich. Plus, ich teile mir halt das Bad mit echt einigen Leuten. Ich teile mir die Küche mit vielen Leuten. Ja, also natürlich, das kann auch voll cool sein, aber viele sagen halt so, ja, geh in eine Studentenresidenz, ist so viel günstiger. Also, ne, wenn du jetzt halt in der WG wohnst, die halt sau teuer ist, okay, mag das Studentenwohnheim zwar günstiger sein, aber jetzt zum Beispiel für mich, wie gesagt, ist exakt der gleiche Preis. Ich bezahle genauso viel wie das Studentenwohnheim, sogar ein bisschen weniger, weil ich jetzt die Waschkosten schon mal nicht habe. Und ich muss mir dafür das Bad nur mit 3 anderen teilen und die Küche auch und nicht mit 12 anderen oder teilweise noch mehr. Deswegen, ja, also die Residenzen sind halt teilweise leichter zu finden. Gerade auch für Ausländer ist es manchmal leichter, an Residenzen zu kommen als an WGs. Und ich kenne wirklich so viele, die in Residenzen wohnen. Die sind eigentlich, also die meisten sind super zufrieden. Ja, wieso nicht? Aber wie gesagt, für mich, ja, keine Ahnung, hat mir das nicht so zugesagt. Vor allem 2 Freundinnen von mir wohnen in der Residenz. Also mehrere, aber bei denen war ich halt schon. Ja, bei denen ist das echt so ein bisschen und wenn ich dann halt weiß, ich kann für den exakt gleichen Preis einfach in einer Wohnung wohnen mit 3 anderen, dann ja, war mir das einfach lieber. Und vor allem viele sagen so, ja, in der Residenz werden so voll viele Leute kennen, aber die beiden wohnen jetzt schon seit 2 Jahren in der Residenz und die kennen niemanden aus der Residenz, also wirklich gar niemanden. Und es ist so ein riesen Studentenwohnkomplex, ich glaube mit über 500 Leuten und die kennen einfach niemanden. Also, ja. Genau, aber die können eben deutlich günstiger sein, diese Studentenwohnheime. Und sie sind auch teilweise leichter zu finden, teilweise halt aber auch gar nicht. Also es kommt sehr darauf an. Aber ja, ich glaube, so im Regelfall kann man schon sagen, dass man ein bisschen besser an sowas rankommt als an WG-Zimmers. Genau, WG, großer Punkt als Ausländer. Also in Frankreich braucht man einen Bürgen. Wenn du Franzose bist und über 18 bist, ist egal, brauchst du keinen Bürgen. Aber wenn du halt eben Ausländer bist und über 18, brauchst du halt einen Bürgen. Und die wollen halt eigentlich, dass du einen französischen Bürgen hast. Aber hatte ich halt nicht. Deswegen, also meine Mama ist halt Bürgin. Oder beide meine Elternteile. Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube nur meine Mama. Ja, man braucht auf jeden Fall 1 oder 2 Bürgen. Keine Ahnung. Kommt auch ein bisschen immer auf die Vermieter drauf an. Und das war halt schwierig, weil voll viele Vermieter das halt dann nicht wollten. Die waren dann so, nee, wir wollen erstmal halt Franzosen und wir wollen halt dann auch mit französischen Bürgen und so. Und ich sag, ja, ich bin weder Franzose, noch habe ich einen französischen Bürgen, so. Und deswegen ist es wirklich so, so schwierig. Und auch die Mitbewohner sind auch dann voll oft schwierig. Die haben auch immer so gesagt, nee, du bist noch zu jung, ja, was soll ich machen? Ich bin 18, werde dann auch demnächst 19. Also ich bin mittlerweile 19.
Ich kann nicht, also ich kann mein Alter jetzt nicht ändern. Das war auch ein Problem. Also genau, ich habe, ich glaube, 35 WG-Bewerbungen verschickt und überhaupt nur 2 Antworten. Nee, ich habe, genau, ich habe insgesamt 5 Antworten erhalten. 3 war zu jung zu irgendwas. Und 2 waren, ja, okay, lass ja, Anschauungstermin machen. Und dann beide kurz vor Anschauungstermin abgesagt. Und deswegen, ich war so ultra frustriert, weil halt wirklich, also wie gesagt, 30 einfach gar nicht geantwortet haben. 3 direkte Absagen und 2 dann abgesagt vor der Besichtigung. Und es war echt nervig. Und ich war ja schon vor Ort. Also es ist ja eigentlich schon praktischer, wenn man schon mal vor Ort ist, um zu suchen. Aber mir war dann irgendwie im Endeffekt doch nicht so viel praktischer. Und zum Glück hatte ich über 1000 Umstände. Die Geschichte will ich irgendwann nochmal erzählen, aber das mache ich dann in der Folge, wo ich lustige Umstände erzähle. habe ich dann eine Freundin gehabt, die eine Freundin gehabt hat, in deren WG noch ein Zimmer frei war. Deswegen immer, zahlt immer, wenn ihr eine WG braucht, über Insta, wirklich. Also darüber habe ich meine WG auch gefunden, weil halt eben die Freundin auf meine Story reagiert hat und so meinte, hey, ja, ihre Freundin hat noch einen Platz in der WG. Und dann hat die mir gleich den Kontaktdaten von ihrer Freundin gegeben. Ich habe die direkt angeschrieben. Wir haben uns direkt getroffen, um zu gucken, ob es halt so zwischen uns schon mal passt. Und sie hat gemeint so, ja, also sie hat kein Problem mit ihr, passt schon. Und dann hat sie eben an die Vermieterin weitergegeben, dass sie mich halt schon getroffen hat, dass ich halt so okay bin und so. Und dass ich halt ihr, wenn die Vermieterin es möchte, halt mein Dossier schicken könnte mit all meinen Infos und so. Und dass dann die Vermieterin entscheiden könnte, ob sie mich möchte oder nicht. Und tatsächlich wurde ich dann auch direkt genommen, zum Glück. Also, haha, direkt. Es hat immer noch 1,5 Monate gedauert. Und ich habe erst am Abend vorm Umzug den Mietvertrag unterschrieben. Aber im Endeffekt hat ja dann doch alles geklappt und ich konnte dann halt doch hier einziehen und so. Aber war alles sehr stressig. Ist halt so manchmal. Genau, und eben die Freundin von meiner Freundin ist jetzt auch eine sehr gute Freundin von mir. Wir machen immer viel zusammen und es ist sehr cool, in der WG mit ihr zu wohnen, weil wir uns halt eben gut verstehen. Halt auch viel außerhalb so mit der WG zusammen machen und so. Wir essen auch oft zusammen und so. Und meine anderen beiden Mitbewohner sind auch voll cool. Wir machen auch manchmal was außerhalb der WG zusammen und so. Und deswegen, das passt schon echt cool, ganz cool so. Genau, also WGs, ja, wie gesagt, ist halt schwierig zu finden, aber an sich schon eine ganz gute Sache, wenn man halt damit umgehen kann, dass an Fußpillen sich nie gehalten wird, es sehr, sehr auch dreckig sein wird, dass andere Leute vielleicht sehr, sehr laut sind, einen sehr stören können. Also, ne, WG-Leben, ich meine, es ist ja klar, was es so für Probleme mit sich bringt. Das muss man halt vorher wissen, ob man das kann oder nicht. Und ich hatte ja schon mal 2 Monate in der WG gelebt und da ging das eigentlich voll. Also, da hatten wir auch so unsere kleinen WG-Problemchen und das, also, das halt nicht so sauber war oder, ja, das war irgendwie so ein bisschen Essvorräte verschwunden sind und ich so ganz wusste, wohin jetzt eigentlich. Also ja, so ist, das ist halt einfach normal. Hier haben wir ein Waschmittelproblem. Mein Waschmittel wird immer geklaut, aber richtig exzessiv, also nicht nur so ein bisschen. Ich habe zum Beispiel eine neue Packung gekauft, habe die noch nie benutzt und sie ist einfach leer. Also das fand ich auch ganz geil. Aber ja, so ist das halt in der WG, ne? Was soll man machen? Genau, also wenn man halt mit, also in der WG leben kann und eine findet, dann finde ich das eigentlich eine ganz gute Sache. Man ist halt nämlich vor allem auch nicht alleine, weil in den Residenzen hast du zwar mehr Leute, aber du hast ja dein eigenes Zimmer. Und in der WG habe ich auch mein eigenes Zimmer, aber dadurch, dass man halt die Küche und das halt zusammen nutzt, kleine Residenzen nutzt du die Küche auch zusammen, aber es ist ja viel anonymer, wenn du es hier mit so zwischen 12 und 25 Leuten teilst, als jetzt mit zu 3 anderen so, ja. Deswegen, ja, hat man, also, ja, habe ich hier viel, viel mehr Kontakt zu meinen Mitbewohnern. Man kann natürlich auch alleine wohnen, wenn das finanziell klappt und man was Gutes findet, aber in Lille viel Erfolg. Bisschen schwierig. Also ich wohne auch nicht in Lille, ich wohne in einer kleinen Stadt im Süden von Lille. Und ich habe so eine knappe Stunde bis zur Uni, also zwischen 40 und 50 Minuten brauche ich zur Uni. Ja, weil in Lille direkt, du kannst du vergessen, also kriegst du nichts und wenn, dann unbezahlbar. Aber selbst wenn man jetzt mal sagen würde, ohne Budget, also wenn man jetzt einfach sagt, so, ja, Hauptsache irgendwas kriegen, ja, das viel Erfolg da schon mal. Also es ist wirklich sehr schwierig in Lille direkt. Deswegen, genau, und wohne ich halt eben außerhalb, aber das ist ja gar kein Problem. Und ansonsten gibt es noch Studentenzimmer. Das heißt also ein Zimmer bei einer Familie zum Beispiel. Also ich habe eine Freundin von mir, die wohnt bei Bekannten von den Eltern. So, ja, die haben halt gesagt, ja, wir vermieten das Zimmer. Und dann dadurch, dass sie die halt schon kannte, genau, also hat sie jetzt eben ein Zimmer in dem Haus. Es gibt auch Leute, die dann eben bei älteren, alleinstehenden Personen dann mit im Haus leben, weil sie halt dann eben schon in der Rente sind und ja, halt noch ein Zimmer frei haben. Also Studentenzimmer gehen auch. Ich kenne halt, wie gesagt, bis jetzt nur den Fall von eben der Freundin, die bei den Bekannten von den Eltern wohnt. Bei denen klappt das super gut, alles top. Ja, andere Fälle kenne ich nicht, deswegen kann ich jetzt nicht so viel sagen, wie gut es klappt.
Aber ja, Studentenzimmer sind auf jeden Fall günstig. Man ist halt in der Familie, hat Familienanschluss und so. Und ja. Wollte ich noch irgendwas sagen oder erzählen? Ich habe jetzt schon mal 40 Minuten. Das meine ich halt, wenn ich so eine Folge so komplett aufschreibe, dann ist es halt so ernst und so. Ach, ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht so Fan davon. Ich muss das so ein bisschen finden. Und auch mit anderen Leuten aufnehmen. Ich nehme richtig gerne mit anderen Leuten auf, aber ihr hört das nicht so gerne. Das ist voll lustig. Ich habe in meiner Story schon mehrmals gefragt, was hört ihr lieber, wenn ich alleine aufnehme oder mit jemandem? Und es ist immer so, ja, wir hören lieber, wenn du mit jemandem aufnimmst. Aber meine Hörerzahlen, die 33 Aufrufe zum Beispiel, also die mit Abstand niedrigste, weil danach also 33 und das nächste ist dann 52. Also das ist wirklich ein Abstand. Und die 33er-Folge ist tatsächlich mit jemandem. Also ich habe mit jemandem die niedrigste Hörerzahl. Und die Folge mit über 300 ist die, wo ich alleine aufgenommen habe. Deswegen, also die Folgen, die ich alleine aufnehme, haben deutlich höhere Hörerzahlen als die, die ich mit jemand anderem aufnehme. Und das verstehe ich nicht so ganz, weil in den Umfragen heißt es immer, nein, nimm mit anderen Leuten auf. Aber im Endeffekt hört ihr das nicht, wenn ich mit anderen Leuten aufnehme. Deswegen, ja. Also ich meine, die Hörerzahlen sind mir komplett egal. Ich will halt nur irgendwas machen, was euch halt Spaß macht, so anzuhören, was ihr so gerne hört und so. Und die Rhabarbis, ich habe es übrigens letztens wieder gefunden, dass ich euch die Rhabarbis genannt habe. Naja, egal, auf jeden Fall, kurzer Crunch-Moment. Nein, auf jeden Fall will ich halt irgendwas machen, was ihr halt gerne anhört, so. Also, und deswegen nehme ich halt die Hörerzahlen so ein bisschen als Indikator, ob ihr das gerne hört oder halt nicht. Und es wirkt halt so, als würdet ihr es mit anderen Leuten nicht gerne hören. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ihr von der Folge gehalten habt. Weil sie halt wie so ein Schulvortrag ist. Also, Folgendes. Des Weiteren, nicht zu vergessen, last but not least, ja, gibt es eigentlich noch irgendwas zu sagen? Es gibt nichts Spannendes aus meinem Leben momentan. Ich studiere einfach nur, es ist viel Arbeit. Zum Beispiel, ich habe jetzt Ferien. Okay, ich muss ganz kurz sagen, ich wollte heute richtig produktiv sein. Bis jetzt habe ich nur angefangen, Englisch-Vokabeln zu lernen. Es ist jetzt noch nicht so dermaßen produktiv. Aber es ist schon mal was. Ich habe schon mal überhaupt was für die Uni gemacht. Ich glaube, ich gehe jetzt schnell in den Stall und danach muss ich bis heute Nacht um 0 Uhr einen Test für die Welt der Unternehmen abgeben. Das mache ich danach im Stall. Und ja, dann muss ich noch weiter Englisch lernen. Ne? Und eigentlich wollte ich auch noch amerikanische Geschichte lernen heute. Und anfangen mit englisch-französischer Übersetzung lernen, weil ich habe dann eine Arbeit nach den Ferien. Aber ja, so ist es jetzt erstmal. Zweiter Ferientag. Okay, das ist doch ein bisschen nicht so produktiv. Morgen gehe ich in die Bib, setze mich in die Bib, da bin ich sicherlich produktiver. Und dann werde ich wahrscheinlich morgen nicht mehr in die Bib gehen. Aber Leute, findet ihr auch, dass der Tag erst produktiv wird, ab dem man Zähne geputzt hat? Für mich ist Zähneputzen wirklich, das change den ganzen Tag. Ab dem Moment, wo ich Zähne geputzt habe, fühle ich mich komplett produktiv und dann startet der Tag. Bevor ich Zähne geputzt habe, ist der Tag einfach noch nicht gestartet so. Wisst ihr, was ich meine? Für manche ist es, also ich habe viele Freunde, bei denen der startet der Tag, wenn sie Schuhe anziehen. Deswegen laufen die ja immer mit Schuhen im Haus rum. Ich finde Schuhe im Haus ganz schrecklich, aber ich kann es verstehen, weil für mich ist es Zähneputzen. Ab dem Moment, wo ich Zähne geputzt habe, geht der Tag ab. Dann geht's los so, aber davor, So, und mit diesem wunderschönen Fakt verabschiede ich mich jetzt mit einem hübschen Tschüsseldorf.